SRF 2 Kultur.
Warum wissen wir eigentlich, wo wir sind? Wie finden wir den Weg von A über B nach C? Und wie gelingt es uns, das nächste Mal direkt von A nach C zu gehen? Diese Fähigkeiten haben wir unter anderem bestimmten Hirnzellen zu verdanken, die uns wie ein inneres GPS beständig melden, an welchem Punkt eines Raums wir uns gerade befinden. Die Hirnforscher John O'Keefe, Maybrit Moser und Edward Moser haben diese Zellen entdeckt und dafür Anfangswoche den Medizinnobelpreis erhalten. Neben diesen spezialisierten Zellen lotsen uns zusätzlich und zuverlässig viele weitere körperliche, geistige und psychische Orientierungsfaktoren durch die Topografien dieser Welt. Hören Sie dazu in der Sendung Kontext ein Gespräch von Katharina Boxler mit Christoph Hölscher. Der Kognitionswissenschaftler erforscht an der ETH Zürich die menschlichen Orientierungs- und Navigationsfähigkeiten. Fähigkeiten, die uns selbstverständlich erscheinen und entsprechend kaum bewusst sind. Doch nehmen wir einmal an, alle Menschen hätten gestern Nacht im Schlaf ihren Orientierungssinn verloren. Wie würde dann heute die Welt aussehen?
Ich vermute, sie würde verhältnismäßig leer aussehen, weil die meisten von uns nicht mal den Weg ins Badezimmer gefunden hätten. Und die Busfahrer und die Straßenbahnfahrerinnen auch sehr aufgeschmissen wären, überhaupt zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen, geschweige denn uns dann zu den unseren zu bringen.
Gäbe es eigentlich komplexes, bewegliches Leben, wie jetzt eben Säugetiere wie der Mensch eins ist, gäbe es das überhaupt, hätte sich das entwickeln können, wenn wir nicht ein Navigationssystem auch mitentwickelt hätten?
Also man findet schon bei relativ einfach strukturierten Tieren, wie zum Beispiel Ameisenarten, die in der Wüste leben, sehr ausgeprägte Fähigkeiten, sich im Raum zu orientieren, angepasst an die Umwelt, in der diese Tiere leben. Und es hat sich sehr, sehr früh, vor Millionen von Jahren zum Teil schon entwickelt. Und die Anpassungsleistung etwa einer Ratte ist überhaupt nicht vorstellbar, ohne dass sie spezielle Strukturen hat, mit denen sie sich im Raum orientieren kann. Die Ratte würde wahrscheinlich schlicht und ergreifend verhungern. Nicht nur in den Experimenten, die Psychologen mit ihnen machen, in denen man Labyrinthe baut, in denen man das Verhalten untersuchen kann, sondern schlicht und ergreifend in freier Wildbahn würde die Ratte vielleicht noch zur Nahrung finden, aber dann nicht mehr zurück.
Das heißt, es braucht eigentlich so ein Navigationssystem schon bei relativ einfachem Leben. Alles, was irgendwie beweglich ist, muss wissen, wohin es geht und wo es ist.
Jedes Lebewesen, das oberhalb der Entwicklungsstufe einer Amöbe ist, hat in irgendeiner Form eine Fähigkeit, in seinem Nervensystem den Ort, an dem es sich befindet, zu repräsentieren und Entscheidungen darüber zu fällen, wie es sich von A nach B bewegt. Das kann man ganz grundlegend festhalten.
Die drei Forscher, die jetzt mit dem Nobelpreis in Medizin ausgezeichnet werden, dieses Jahr John O'Keefe, Maybrit Moser und Edward Moser, die haben sich mit Zellen beschäftigt und haben bestimmte Zellen entdeckt, die uns eben helfen, eine innere Landkarte zu strukturieren, wenn wir neu in einem Raum sind, damit wir uns dann das nächste Mal wieder drin zurechtfinden oder dass wir beim ersten Mal uns nicht drin verirren. Das ist Forschung auf der Zellebene. Welche Strukturen oder Mechanismen im Gehirn von Säugern gibt es denn sonst noch, die unser angeborenes GPS ausmachen oder daran beteiligt sind?
Die Forscher haben hier Untersuchungen gemacht zu einer sehr alten Gehirnstruktur, die sich im Zentrum unseres Gehirns befindet und in der diese hochspezialisierten Zellen eine Art Karte abbilden. Aber die Karte ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Wenn ich mich zurechtfinden will im Raum, dann muss ich das, was ich speichere, mit dem zusammenbringen, was ich aktuell sehen kann und mit dem, was mein aktuelles Ziel ist. Und dabei werden auch höhere Stufen des menschlichen Denkens aktiviert. Das heißt, nicht nur diese zentral gelegenen tiefen Gehirnstrukturen, sondern eben auch das, was wir so uns unter der Großhirnrinde vorstellen und wo das bewusste Denken dann stattfindet, das uns dazu verleitet, eben den einen Weg zu wählen und nicht den anderen.
Ist es eigentlich ein grundsätzlicher Unterschied oder ist es dasselbe, ob ich mich in einer Stadt, in einer Landschaft, im Wald, in den Bergen orientiere oder in einem Raum, in einem Bürogebäude zum Beispiel oder in einer Bibliothek?
Ich sehe das als eine mehrstufige Angelegenheit. Von den ganz grundlegenden kognitiven Denkfunktionen, die hier angesprochen sind, ist es sicherlich so, dass es da etwas Gemeinsames gibt. Und diese Zellen, die drei Forscher identifiziert haben, sind in all diesen Umgebungen zweifellos aktiv. Allerdings als Menschen haben wir viel mehr Auswahlmöglichkeiten, an welchen Eigenschaften der Welt wir uns orientieren. Und es hat auch sehr viel damit zu tun, was wir gewohnt sind oder auch nicht gewohnt sind. Für den Stadtmenschen, um es jetzt mal ganz plakativ zu formulieren, für den Stadtmenschen ist es oft sehr viel leichter, sich im Stadtraum zu orientieren, als etwa im Wald. Während für einen Menschen, der viel Zeit im Wald verbringt und gelernt hat, sich dort zu orientieren, an welche Hinweise man dort haben kann, wo man sich gerade befindet und wo man hin möchte, ist das wiederum leichter. Es geht also ganz viel um Lernprozesse und Anpassung an die Umwelt. Was dann dazu kommt, wenn wir über bebaute Umwelt sprechen, im Sinne von Innenräumen, von Gebäuden, ist die interessante Eigenschaft, dass die Landschaft als solche, so hügelig und bergig sie sein mag, sich grundsätzlich beschreiben lässt als eine Ebene. Das Gebäude hat meistens die Eigenschaft, zumindest große öffentliche Gebäude haben die Eigenschaft, dass sie eben aus mehreren Stockwerken bestehen. Und da kommt schon diese Idee von Ortszellen und Gitterzellen, wie sie von den Kollegen identifiziert worden sind, in gewisse Schwierigkeiten, insofern als diese dritte Dimension, die Tatsache, dass es mehrere Geschosse gibt, gar nicht unbedingt direkt in diesen alten Gehirnstrukturen abgebildet wird.
Also das heißt, unser Gehirn meint eigentlich immer noch, dass die Erde eine Scheibe ist.
Vielleicht nicht eine Scheibe, aber immerhin etwas, was sich als eine Oberfläche beschreiben lässt. Und wir sind vermutlich von unserer grundlegenden neuronalen Ausstattung nicht darauf vorbereitet, mit mehretagigen Gebäuden umzugehen. Und wenn wir dann Experimente machen in verhältnismäßig komplexen öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel Flughäfen oder Bahnhöfen, dann stellen wir fest, dass Menschen sich ganz häufig dann verirren, die Orientierung verlieren oder den falschen Weg wählen, wenn sie sich nicht innerhalb einer einzelnen Etage bewegen müssen, sondern von einer Etage in die andere wechseln müssen.
Wir haben jetzt über hochentwickelte Wesen gesprochen, die Ratte, der Mensch. Die Wüstenameise, die Sie vorhin kurz erwähnt haben, die kann aber zum Teil viel mehr als wir. Warum kann die mehr? Warum kann die nach stundenlangem Gehen einfach eine Abkürzung nehmen? Zum Beispiel, was wir vielleicht nicht könnten.
Weil sie hochspezialisiert ist. Diese Wüstenameise lebt in einer flachen Savanne, in der es aus der Perspektive der Ameise zunächst einmal nicht besonders viel zu sehen gibt. Wenn sie sich nach den gleichen Kriterien orientieren würde, wie Menschen das meistens tun, dann gehen sie halt verloren. So wie wenn ein westlich geprägter Mensch in der Wüste ausgesetzt wird und nicht weiß, was er tun soll. Die Biologie dieser Wüstenameise ist aber genau darauf ausgerichtet, trotz dieser ungünstigen Verhältnisse das Beste daraus zu machen. Sie hat in ihrem Auge einen sogenannten Polarisationsfilter, der ihr erlaubt, aus dem Stand der Sonne die Himmelsrichtungen zu erkennen. Das tut sie vermutlich nicht bewusst, aber die Ameise ist in der Lage, aus dieser Information und aus einem sorgfältigen Zählen jeden einzelnen Schritt, den sie geht, automatisiert zu berechnen, was jetzt der schnellste Weg nach Hause ist.
Und wir Menschen würden dann eher wieder von C nach B zu A zurückgehen, als die Abkürzung zu nehmen von C zu A.
Wenn Menschen unsicher sind, neigen sie sehr stark dazu, den gleichen Weg wieder zurückzugehen, den sie schon einmal genommen haben. Und ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wo das ganz schreckliche Konsequenzen haben kann, zum Beispiel in Feuersituationen. In öffentlichen Gebäuden hängt überall ein Schild darüber, was der schnellste Notausgangweg ist. Häufig werden diese Notausgänge allerdings nicht in optimaler Weise genutzt, wenn es tatsächlich zum Feuer kommt, weil die Leute in der Paniksituation dann dazu neigen, einfach ihren bereits gelaufenen Weg wieder zurückzugehen. Ein Phänomen, das wir in der Tiefe noch nicht ganz verstehen, das allerdings in den Einzelfällen von solchen Brandkatastrophen die Opferzahlen deutlich erhöhen kann.
Das zeigt aber auch etwas, das wir wahrscheinlich alle schon erlebt haben. Wenn wir uns verirren, bekommen wir Angst. Unter Angst fällt dann das ganze System noch mehr zusammen und wir laufen wirklich Gefahr, ganz verloren zu gehen. Also die Angst zum Beispiel oder Stress, dieses Navigationssystem ist sehr stressanfällig.
Es ist grundsätzlich so, dass sich Menschen darin unterscheiden, wie gut sie solche räumlichen Aufgaben bearbeiten können. Und da wir nun mal alle tagtäglich mit solchen Aufgaben konfrontiert werden, haben wir auch ein gewisses Gefühl dafür, wie gut wir darin sind. Und dann gibt es auch so einen Teufelskreis, wenn man so will, dass manchmal Leute, die schon denken, sie können es nicht besonders gut, sich wenig zutrauen, mehr Angst entwickeln und entsprechend vorsichtiger werden. Und wir wissen zum Beispiel aus der Entwicklungspsychologie, also dem Teil der Psychologie, der sich damit beschäftigt, wie sich insbesondere Kinder entwickeln, wissen wir, welchen starken Einfluss es hat, wie viel man sich selbst zutraut, beziehungsweise wie viel die Eltern den Kindern zutrauen. Ich kann Ihnen dazu ein Beispiel geben. Es gibt einen Befund, dass häufig Männer sich besser orientieren können in der Umwelt als Frauen, wenn man bestimmte Aufgaben zugrunde legt. Dazu gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Ein aus meiner Sicht sehr spannender Erklärungsansatz ist, dass man feststellt, dass Schulkinder, wenn man sie vergleicht zwischen Mädchen und Jungen, von ihren Eltern unterschiedlich viel zugetraut wird. Das heißt, Jungs dürfen sich üblicherweise weiter vom Elternhaus entfernen als Mädchen und haben damit auch vielleicht mehr Gelegenheit, ihre räumlichen Fähigkeiten tatsächlich zu üben.
Also das heißt, wenn mir das nächste Mal jemand sagt, ich habe einen schlechten Orientierungssinn, muss ich eher denken, diese Person hatte vielleicht nicht die Freiheit, diesen Sinn oder diese Begabung, die uns angeboren ist, eben auszubilden.
Das ist ganz klar die Perspektive, die ich bevorzuge, ja. Wir erheben eigentlich in jeder einzelnen Studie, die wir machen, von jedem Teilnehmer auch eine Selbsteinschätzung, wie gut er oder sie sich üblicherweise in der Umwelt zurechtfindet beim Navigieren und Orientieren. Und was wir grundsätzlich finden, ist, dass wir einen starken Unterschied haben zwischen dem, was Männer angeben, wie gut sie sind, und was Frauen angeben, wie gut sie sind. Und wenn wir uns dann aber die tatsächliche Verhaltensleistung, den tatsächlichen Erfolg anschauen, ist der Unterschied viel, viel kleiner. Und was wir mittlerweile wissen, ist, dass diese Selbsteinschätzungen oft daneben liegen und es einfach einen Trend gibt, dass die Männer sich als kompetenter darstellen, als sie es vielleicht tatsächlich sind.
Sie haben es schon mehrfach erwähnt, Christoph Hölscher, visuelle Reize sind sehr wichtig für uns Menschen. Wir orientieren uns stark mit den Augen, mit dem, was wir sehen. Was lenkt denn unseren Blick und unsere Navigation am ehesten in unserer Umwelt?
Da kann ich am meisten zu solchen Situationen sagen, wo Menschen sich in künstlichen Umwelten bewegen, weil das der Fokus unserer Forschung bislang ist. Es ist ganz klar, zum einen wird man angetrieben davon, auf Dinge zu schauen, die einfach von ihren farblichen Eigenschaften auffällig sind. Also man folgt Farben und Formen. Man folgt auch anderen Menschen. Sobald ein anderer Mensch im Blickfeld ist, wird dieser auch angeschaut. Das scheint eine ganz grundlegende Eigenschaft zu sein. Und zugleich ist es natürlich so, dass wir als Menschen gelernt haben in der Stadt und auch in Gebäuden, was sind denn überhaupt wichtige Hinweise? Das heißt, wenn ein Beschilderungssystem etwa halbwegs sinnvoll strukturiert ist, dann neigen die Menschen auch dazu, diese Informationen anzuschauen und sich mehr oder weniger stark an ihnen zu orientieren.
Was haben wir denn gelernt?
Wir haben gelernt, dass in öffentlichen Gebäuden es zunächst einmal so ist, dass man, wenn man neu reinkommt, gar nicht wissen kann, wo sich welche Funktion befindet. Und dass man darauf angewiesen ist, dass einem Schilder und Karten den Weg weisen. Und ein Trend, den wir ja auch ganz stark sehen, ist, dass sich Menschen immer stärker auf diese Informationsquellen verlassen. Denken Sie an das Fahren mit dem Auto, wo Sie sich mittlerweile auf Ihr Navigationssystem verlassen. Und stellen Sie sich mal vor, das fällt dann aus. Eine sehr offene Forschungsfrage, wie gut man sich dann noch orientieren kann.
Also das könnte unseren Orientierungssinn auch beschädigen.
Es nimmt uns auf jeden Fall die Übung. Und wie viele Denkleistungen ist es so, dass man sie nutzen muss, damit sie auf hohem Niveau aktiv bleiben.
Wir haben jetzt über die Sicht, über das Sehen, über die visuellen Signale gesprochen. Trotzdem ist es auch so, wir können uns auch im Dunkeln orientieren. Die einen Forscher, das Ehepaar Maybrit Moser und Edward Moser, die haben ja Zellen, sogenannte Rasterzellen entdeckt, die eben wie ein Netz über einen Raum spannen und es uns zum Beispiel ermöglichen, uns in diesem Koordinatensystem selbst im Dunkeln zu orientieren.
Ja, und das ist sehr interessant insofern, als wir wissen aus der Forschung, ja, Menschen orientieren sich ganz stark über das, was sie sehen können. Aber wenn sie gezwungen sind, sich etwa in der Dunkelheit zu orientieren, sind sie verhältnismäßig gut darin. Es gibt da standardisierte Experimente zu, die zeigen, dass die Erwartungen, die wir hatten dazu, dass die Leute sich im Dunkeln nicht orientieren können, doch positiv übertroffen worden sind.
Also wir haben so ein inneres Netz, das gehen wir ab wie eine Spinne. Wir wissen, jetzt bin ich auf dieser Seite des Netzes oder vorhin war ich da, auch wenn ich gar nichts sehe. Ich habe ein Gefühl für den Ort, wo ich mich jetzt innerhalb dieses Raums befinde.
Ja, das stimmt und das funktioniert allerdings tatsächlich wirklich eher im Sinne eines einzelnen Raumes, vielleicht in der Größenordnung von maximal 5 oder 10 Metern. Denn dieses System, das uns hilft im Dunkeln, quasi darüber, dass wir unsere eigene Bewegung, unsere eigenen Schritte, die wir gemacht haben, kognitiv zu integrieren, das heißt zusammenzurechnen, wo ich denn jetzt wohl sein muss, dieses System ist fehleranfällig und nach einigen Metern hat man dann nicht mehr den vollen Überblick. Das ist bei der Ratte so und es ist bei Menschen auch so. Ein solches System braucht immer wieder eine Rückmeldung aus der Welt und normalerweise haben wir das über das Sehen und wenn wir das nicht haben, dann müssen wir halt uns mit der Hand nach vorne tasten und irgendwann die Wand finden.
Nun leben wir Menschen in Umgebungen, die es in dieser Form noch nicht so lange gibt. Städte oder komplexe Bürogebäude, mehrgeschossige Tiefgaragen. Flughäfen, Bibliotheken, Spitäler, einfach ganz komplizierte Räume und Raumkonstellationen, für die uns die Evolution eben nicht spezifisch ausgerüstet hat. Was macht es denn eigentlich so schwierig, uns an solchen Orten zu orientieren? Sie haben vorhin erwähnt, die Zwei- oder Dreidimensionalität ist sowas. Was ist es genau, was uns am die größten Schwierigkeiten bereitet an solchen Orten?
Also neben dem bereits genannten würde ich zwei Punkte anführen. Das eine ist, dass gerade innerhalb von Gebäuden viele Orte mehr oder weniger gleich aussehen. Das heißt, es gibt eine große Verwechslungsgefahr, dass ich einen Ort nicht wiedererkenne, obwohl ich da schon einmal war. Der andere Aspekt ist, dass wenn ich mich in freier Wildbahn bewege, wenn ich auf einem Hügel stehe, dann kann ich weit sehen und kann viele wichtige Landmarken und Bezugspunkte erkennen und kann mich daran orientieren. Wenn ich allerdings in einem öffentlichen Gebäude bin und dort im Wesentlichen Korridore ablaufe, dann ist das schon ein bisschen so wie die Ratte im Labyrinth. Ich habe zu wenig Rückmeldung von meiner Umwelt darüber, wo ich denn gerade bin. Und entsprechend mehr muss ich mich dann auf Beschilderung und Ähnliches verlassen.
Sie sprechen ja auch mit Architekten und Stadtplanerinnen, die uns eben vor Orientierungslosigkeit bewahren können oder sollen. Was raten Sie denn denen? Wie sollen die Umgebung, unsere Umgebungen gestalten, damit wir nicht verloren gehen?
Es gibt eine ganze Reihe von relativ einfachen Prinzipien und meistens geht es darum, die Welt sichtbar zu machen. Leute nicht einzusperren in unübersichtlichen Gangsystemen, sondern etwa so etwas wie ein Atrium in ein Gebäude einzuziehen oder einen Sichtbezug nach außen zu ermöglichen über Fenster, prägnante Orte im Gebäude zu schaffen. All das sind Dinge, denen sich Architekten auch bewusst sind und vor denen wir ihnen dann helfen können, das dann konkret einzusetzen.
Es gibt eben leider noch sehr viele Fälle, wo die Umgebung für uns gerade im Bereich moderner Architektur sehr verwirrlich ist, im wahrsten Sinn des Wortes. Welche Strategien nutzen denn wir Menschen, um eben diese architektonischen Mängel, sage ich jetzt mal, zu kompensieren? Sie forschen ja mit Menschen und lassen die zum Beispiel durch schwierige Gebäudesituationen gehen und lassen die laut denken. Welche Strategien beobachten Sie denn da?
Nun, zwar auf der einen Seite eben solche konservativen Strategien, bei denen man sich an dem festhält, was man bereits kennt, wenn man in einem Gebäude oder in einer Stadt schon mal war, sich an den Hauptstraßen oder den Hauptgängen zu orientieren und eben nicht ins Unbekannte vorzustoßen. Und dann stark geometrisch geprägte Strategien. Zum Beispiel, wenn ich ein mehrgeschossiges Gebäude habe, zunächst einmal in die Zieletage zu navigieren und dann dort nur noch quasi das zweidimensionale Problem zu haben, dass ich mich in der Ebene zurechtfinden muss. Das funktioniert natürlich nicht immer. Gebäude unterscheiden sich darin, wie gut sie diese verschiedenen Navigationsstrategien unterstützen. Manche Leute orientieren sich gerne an langen Sichtachsen, andere Leute orientieren sich stärker an prägnanten einzelnen Punkten, diesen sogenannten Landmarken. Und wenn man versucht zu identifizieren, welche von verschiedenen möglichen Orientierungs- und Wegfindestrategien die beste ist, dann muss man diese immer abstimmen auf das, was die eigenen Stärken sind. Es gibt Menschen, die können sich besser einzelne Orte merken. Für die ist es dann sinnvoller, sich eine Reihenfolge von Orten zu merken und dann anhand dieser ihren Weg zu finden. Für andere Leute ist es möglich, sich stärker tatsächlich an der Geometrie des Raums zu orientieren, sich das wie eine Karte vorzustellen. Und Menschen, die das verhältnismäßig gut können, können auch in mehrstöckigen Gebäuden flexiblere Strategien auch einsetzen. Wir nennen das zum Beispiel diese Geschossstrategie, dass man erst von der aktuellen Position auf die Zielebene wechselt und dann dort unten weitersucht. Das funktioniert sehr gut für Leute, die stark räumlich denken können, wenn man so will, während für andere Leute es wirklich hilfreicher ist, sich wie an einer Perlenkette bekannter Orte entlang zu hangeln.
Gibt es denn Strategien, die erfolgversprechender sind oder kommt es immer auf die Situation an?
Es ist relativ stark von der Situation abhängig und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, wie aufmerksam die Menschen durch die Welt gehen. Die meiste Zeit ist es so, dass wir uns dann verlaufen, wenn wir eigentlich durch etwas anderes abgelenkt sind. Und wenn man bemerkt, dass man sich in einer Umwelt befindet, die ein bisschen komplizierter ist, etwa einem Flughafen, auf dem man noch nicht war, einem Bahnhof oder einem Krankenhaus, dann kann es schon sehr viel helfen, dass man einfach mehr Aufmerksamkeit auf diese Allerweltstätigkeit des Wegfindens lenkt und sich zum Beispiel Orte einprägt, an denen man vorbeigekommen ist, damit man später auch den Weg wieder zurückfindet.
Christoph Hölscher, wie lernen eigentlich Kinder, sich zu orientieren? Gibt es da Entwicklungsstufen oder wie geschieht das, dass Kinder eben dann mit der Zeit den Weg nach Hause finden, dass man sie mehr nach draußen lassen kann? Was weiß man darüber?
Man weiß, dass eine ähnliche Entwicklungsabfolge, wie wir sie feststellen, wenn Erwachsene neue Umgebungen lernen, sich auch in der Entwicklung kleiner Kinder widerspiegelt. Wir gehen heute davon aus, dass es da keine ganz feste Trennung gibt, aber es werden grundsätzlich drei verschiedene Eigenschaften oder Perspektiven des räumlichen Lernens unterschieden. Das eine ist die Fähigkeit, sich überhaupt bestimmte Punkte zu merken und zu verstehen, dass diese wichtig sind für die Orientierung. Der zweite Schritt ist, sich konkrete Routen von A nach B, das Entlanghangeln vom Aschenbecher zum Blumentopf, zunutze zu machen. Und dann auf der dritten Ebene das, was wir Überblicks- oder Kartenwissen nennen, im eigenen Kopf aufzubauen. Das können Kinder in einer gewissen Entwicklungsabfolge. Diese ist allerdings nicht ganz strikt. Das heißt, auch wenn sie schon ganz gut Routen sich merken können, entwickelt sich zwar noch ihre Kartenfähigkeit, aber die Entwicklung dieser Routenfähigkeit schreitet auch noch voran, während man sich komplexe Räume tatsächlich vorstellen kann.
Und ich nehme an, das ist auch kulturabhängig. Das Beispiel, das bei uns wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist das der australischen Aborigines, die in relativ kargen Landschaften sich extrem gut orientieren können.
Ja, da ist der entscheidende Unterschied vermutlich, dass die Aborigines tatsächlich einfach andere Eigenschaften der Umwelt lernen. Also plakativ gesprochen, ein Aborigine, der noch nie in der Stadt war, wird sich in der Stadt genauso schwer tun, wie Sie und ich uns schwer tun, wenn wir in die australische Savanne geschickt werden.
Kommen wir nochmal zu unserer Kultur zurück. Wir haben es bereits angesprochen, Orientierungsprobleme sind eines der ersten Anzeichen von einer Alzheimer-Demenz, weil die Zellen, besonders die Rasterzellen im entorhinalen Kortex, bei dieser Demenz schon sehr früh in Mitleidenschaft gezogen werden. Jetzt leben wir in einer alternden Gesellschaft. Demenz wird immer häufiger, weil wir eben älter werden. Müssen da Städte zum Beispiel und auch Gebäude anders gebaut werden?
Das ist ein Thema, das bislang vornehmlich in der Gestaltung von Altersheimen und von Krankenhäusern aufgegriffen wird. Aber zunehmend, wenn wir Gespräche führen mit Leuten, die verantwortlich sind für Flughäfen oder Bahnhöfe oder auch für die Stadtplanung, dann ist das ein Thema, das in den Vordergrund kommt. Ja.
Und in welcher Form? Was wird da schon umgesetzt?
Ich glaube, von echter Umsetzung kann bislang nicht die Rede sein. Man ist sich einfach bewusst, dass da etwas passieren muss. Man fängt mal mit den Orten an, bei denen eine hohe Frequenz von älteren Personen zum Tragen kommt. Wir hatten vor einiger Zeit ein Gespräch mit Kollegen in Singapur, einem Stadtstaat, der auch vor massiver Alterung steht und wo man sich auch diese Fragen stellt und wo wir auch weiter im Gespräch bleiben wollen, um zu schauen, was kann man denn für solche Leute tun.
Ich nehme an, Farben und Formen sind relativ basal und hilfreich.
Ja, also wenn es tatsächlich um die Umwelt von dementen Patienten geht, dann wird es wieder sehr bunt und formenreich. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem, was hilft, um einen Kindergarten zu strukturieren und dem, was dann tatsächlich älteren Leuten hilft, um dann noch den Weg auf ihrer Station zu finden, ist durchaus festzustellen.
Verirrt sich eigentlich der Fachmann weniger als der Laie?
Eine sehr
also
gute
konkret
Frage.
Konkret Sie?
Also ich persönlich verirre mich natürlich häufig. Vom Psychologen wird gern gesagt, dass sie genau die Dinge in ihrer Forschung untersuchen, in denen sie selbst Herausforderungen erleben. Und ich kann mich sehr gut verlaufen.
Geben Sie uns doch einen, trotzdem, auch wenn Sie sich selbst hin und wieder verlaufen, einen praktischen Tipp. Worauf sollen wir das nächste Mal achten, wenn wir vielleicht ein wenig unter Stress durch ein Bürogebäude eilen, zum Beispiel auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch, damit wir uns da nicht verirren?
Die entscheidenden Positionen im Gebäude, an denen man sich verlaufen kann, sind ja immer die Weggabelungen und Kreuzungen. Und ich denke, man kann vielleicht nicht die ganze Zeit aufmerksam seine Konzentration nur auf das Bewegen von A nach B verlegen, aber man kann sich zumindest bemühen, an diesen Schnittstellen, an diesen Kreuzungen besonders aufmerksam zu sein und insbesondere dann, wenn man von einer Etage in die andere wechselt, sich wirklich einzuprägen, wo bin ich denn jetzt hier lang gegangen? Und zum anderen kann es auch helfen, sich ab und an einmal umzudrehen und umzuschauen. Denn wenn ich von A nach B gegangen bin und hinterher von B zurück nach A will, dann sehe ich die Welt ja aus der anderen Perspektive, aus der anderen Richtung. Und wenn ich diese zwischendurch schon mal eingenommen habe, kann das ausgesprochen hilfreich sein.
Auf sicherem Weg durch die Topografien der modernen Welt oder, wie wir in vielgeschossigen Bürogebäuden, weitläufigen Flughäfen und eintönigen Treppenhäusern nicht verloren gehen. Sie hörten die Sendung Kontext. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler sprach mit Christoph Hölscher, Kognitionsforscher an der ETH Zürich.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.